Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars.
Hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Sehr schön, dass ihr heute wieder da seid. Heute habe ich den Sänger und Musiker Paul Wetz zu Gast. Und Leute, ich sag's einfach mal so, ja, falls ihr Paul noch nicht kennt, dann ist es ein Name, den ihr euch merken solltet, finde ich. Ich habe ihn eingeladen, weil ich seine Musik mega, mega nice finde. Vor allem seine Lieder Nur für eine Nacht oder Immer noch wach haben es mir angetan, ja. Aber nicht nur ich feiere Paul, sondern auch Nina Chuba und Clouseau, von denen Paul gerade als Voreact unterwegs ist. Und mit Paul habe ich ganz allgemein über den Beginn seiner Karriere gesprochen, wie er sich mit Jobs im Callcenter über Wasser gehalten hat und warum es sich am Ende des Tages doch immer lohnt, an den Kindheitsträumen festzuhalten. Lieber Paul, herzlich willkommen bei Unter uns gesagt.
Ja, schön hier zu sein.
Voll schön, dass du da bist. Du warst gestern noch bei Clouseau auf der Bühne, ne? Ja, beim Tollwood. Wie war's?
War richtig schön.
Ja, war schön?
Ich lieb's irgendwie in München zu spielen.
Wirklich?
Ich weiß auch nicht, davor, bevor ich das erste Mal in München gespielt habe, wurde mir gesagt, ja, aber also wirklich mach dir nichts draus, wenn es nicht läuft. Die Leute in München, ich weiß nicht, die
sind mal ein bisschen steif oder?
Ja, aber ist überhaupt nicht so.
Okay.
Also in München ist echt immer am besten.
Ah, okay.
Also die Künstler sagen das in jeder Stadt, aber in München stimmt's irgendwie. Bei mir.
Die Leute machen Stimmung.
Die sind mir gesellig drauf. War cool gestern.
Ja?
Ja.
Aber hast noch Kaffee getrunken nach dem Auftritt, hast du gerade erzählt, ne?
Ja, weil einer der LKW-Fahrer, mit dem habe ich mich so gut verstanden, der Guido.
Der Guido, klar.
Und der Guido ist ja gerade erst aufgewacht, weil der halt tagsüber gepennt hat und nachts dann wieder fährt. Und der hat ja auch gemütlich seinen Kaffee getrunken und dann war das so gesellig.
Ja.
Ich habe drüber nachgedacht.
Ja.
Und im Hotelzimmer ist mir aufgefallen, scheiße, kann ja gar nicht schlafen.
Ja, aber wie LKW-Fahrer, also quasi von eurer...
Vom Clouseau.
Ach, vom Clouseau, okay, ja. So Tourbus-Fahrer dann.
Nee, der hat auch zwei LKW dabei.
Ach, okay. Für?
Den ganzen Geraffel, der auf der Bühne steht.
Ah ja.
Also da ist ja Bühnenbild und Kisten und...
Ah, okay. Gedöns. Aber bist du dann quasi jetzt beim Clouseau mitgefahren oder fährst du jetzt separat?
Nee, wir fahren
so
separat.
Genau, weil heute
so
Abend
Sprinter und
bist du in Salzburg, ne?
Genau, heute Abend spielen wir beim Festival.
Ach ja.
Ja.
Freust dich, ja?
Ich freue mich.
Ja. Bist du eigentlich noch aufgeregt vor so Konzerten?
Ja, aber es ist punktueller geworden. Dadurch ist der Tag auch entspannter.
Ja, weil es nicht mehr so den ganzen Tag, weil du nicht mehr den ganzen Tag so aufgeregt bist, sondern nur noch so...
So, es steigert sich dann so die halbe Stunde davor oder manchmal vergesse ich die Zeit, dann ist so, Paul, aber du weißt, in einer Viertelstunde musst du auf die Bühne und dann kommt so die Aufregung.
Ja.
Und dann auch an einem Tag, an dem ich halt ein bisschen müde bin, so die Viertelstunde vorher, da werde ich dann richtig wach.
Ja, und wie machst du das dann? Pushe dich dann da irgendwie so hoch, dass du dann, weil du musst ja auch dann voll Stimmung machen.
Ja,
so, ne?
Nee, eigentlich blubber ich so, meine Stimme warm.
Lachsfox,
und,
wie heißt das?
Genau.
Ist das Lachs, heißt es so?
Ja. Ja, ja.
Ich mache das auch manchmal, ne? Fühle ich mich auch mal wie so eine Sängerin.
Ja, kannst eigentlich auch im Baumarkt so einen 20 cm Schlauch kaufen. Ist wahrscheinlich billiger, macht das Gleiche.
Ja, ich glaube, ich habe auch nicht den Originalen.
Genau, nee, so groß hochpushen, das habe ich immer gemacht. Aber jetzt ist es irgendwie entspannter. Es kommt von alleine eigentlich.
Ja, okay. Ja, bei Nina Chuba war es ja auch, ne?
Ja.
Da warst du aber ein bisschen öfter dann dabei, oder? Bist du die?
Da waren wir dreimal dabei. Wir sind im Sommer noch zweimal dabei.
Mhm. Und wie war das? Gibt es da irgendwie auch so Unterschiede? So, keine Ahnung, sind die Fans dann irgendwie anders?
Die Fans sind anders, ja. Die hat eine jüngere Zielgruppe auf jeden Fall. Das sind mehr Kinder.
Okay.
Da gab es einen Moment in Frankfurt. Da bin ich in die Menge reingegangen. Bei Oder einen Bass, bei einem Song von mir, da mache ich das manchmal, dass ich dann in die Menge gehe und dann machen die Leute einen Kreis auf und dann mache ich noch einmal eine Ansage und dann machen wir so ein Moshpit.
Mhm.
Und ich bin da reingelaufen und dann stehe ich da in so einem Kreis und um mich herum stehen lauter Kinder. Und ich war so richtig überfordert, weil das kannte ich nicht, auf so Festivals sind die ja nicht erlaubt.
Ja.
Und
Kinder nicht erlaubt.
Dann musste ich das erstmal so erklären, so...
Nee, die wissen
pass
gar nicht,
auf
was
die Kinder
müssen.
Auf ja. Und ja, aber ging alles gut.
Voll schön. Und wie kommt sowas eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel Nina Chuba, wenn du da jetzt Voreact bist, ist es dann quasi so, dass dann Nina so auf dich zugeht und sagt so, hey, hättest du Bock? Oder wie kommt sowas? Oder kanntet ihr euch schon? Oder?
Wir kannten uns schon 2 Jahre irgendwie und waren ab und zu in Kontakt.
Mhm.
Und ja, hilft natürlich auch, dass wir mit den gleichen Leuten arbeiten.
Ja.
Aber ja, die Hauptkünstler und Künstlerinnen, die suchen sich das schon raus, weil du willst ja nicht irgendjemanden, den du nicht magst.
Ja, voll, muss irgendwie vom Vibe auch passen, ne?
Ja.
Genauso wie mit Clouseau. Ja, cool. Ja. Gut, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir kommen ja hier immer zu unserer Kühlschrank-Kategorie.
Ich habe wirklich, ich bin nervös hier.
Wegen deinem Kühlschrank, ja?
Ja, der ist so furchtbar gerade. Ich bin so wenig zu Hause.
Ja, es ist, das dachte ich mir. Entsprechend, ich glaube, das ist tatsächlich das ehrlichste Kühlschrankbild, was ich je bekommen habe.
Ja.
Aha. Weil, hast du irgendwas gemacht? Davor nee. Hast du irgendwas, wir meinten gerade schon, es ist ja sehr intim, ist ja wirklich super
ja,
intim.
Voll.
Meintest ja schon, wenn man gern Schweinekopf ist, dass man den theoretisch herausnehmen könnte von dem Foto.
Ja.
Hast du jetzt nicht gemacht? Du hast
nee,
da nichts angefangen.
Schweinekopf, den hatte ich diesmal
lassen.
Nicht drin.
Ja, okay. Mhm. Ich finde es toll, es ist sehr ehrlich. Du hast nämlich so einen Joghurt drin, der so hart verschimmelt ist. Sieht das auch so?
Sieht man das? Nee.
Schau. Da wächst was. Ich find's gut, ich find's aber gut.
Ich
ganz ehrlich,
euch,
so ist es doch. So
das
ist, doch.
Ist einfach dieser Traubensaft, ne? Ich glaube, wenn man den aufmacht, der explodiert.
Und, und dem Kohlrabi ging's auch, der hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, gell?
Der war auch einfach mal viel größer.
Wirklich?
Ja.
Ja, der sieht schon, ich musste auch tatsächlich ran, so, was ist das?
Aber wie lustig einfach.
Ja, okay.
Ja,
ja aber ich meine, ist ja
also,
klar, wenn man länger nicht da
ist. Bei mir ist echt so, ich komme nach Hause, das Erste, was ich mache, ist eine Wäsche. Weil ich in der Regel, die muss über Nacht trocknen, am nächsten Tag bin ich schon wieder weg.
Ja.
Oder ich gehe halt irgendwie mal kurz zur Familie oder so. Ich bin zurzeit einfach nicht zu Hause.
Ja.
Und dann...
Der Alibi-Schnittlauch gefällt mir auch gut übrigens.
Das ist ein Schnittlauch.
Schau, so richtig verlassen.
Ja, der sieht aber noch gut aus.
Der sieht gut aus, ja. Aber so ein bisschen verloren dann, der Tüte. Ich find's gut. Ich find's gut.
Ich hasse es, Essen wegzuschmeißen, aber es ist echt schwierig, dann sozusagen, hey, ich koche mir heute Abend was Frisches, am nächsten Tag bin ich weg.
Voll.
Ist mir in letzter Zeit leider zu oft passiert, dass ich wiedergekommen bin und ich muss einfach Zeug wegschmeißen.
Ja.
Ich schenk's dann in der Regel Nachbarn, aber dadurch, dass ich andere Sachen kaufe als die, sage ich mal.
Ja.
Sind die dann auch gerne mal so, nee, lass mal.
Kohlrabi passt schon.
Ja.
Vor allem den. Ja, okay, aber du sagst, ich meine, ist ja klar, gerade jetzt so im Sommer ist ja für euch Musiker gerade ja auch so die Zeit, ne, mit Festivals und so weiter,
Da
bist du einfach gerade viel weg.
Voll.
So, ne? Aber es ist ja jetzt nicht deine eigene Tour. Ne? Du machst jetzt so wahrscheinlich...
Ich mach so eine Mischung aus Festival und Clouseau-Support und Nina-Support.
Okay, und dann gehst du aber, gehst du nicht auch bald selber auf Tour?
Nächstes Jahr im Februar.
Nächstes Jahr.
Ja.
Naja, okay. Kommt davor eigentlich, droppst auch mal so ein Album oder wie?
Ich glaube,
das
kommt
aus?
Danach.
Danach?
Ja.
Okay.
Also ich spiel's auf der Tour, aber da fehlen noch ein paar Songs.
Naja, okay. Arbeitest du da gerade dran dann?
Ja, ich arbeite zwischendurch ein bisschen dran, aber es ist echt schwierig mit dem Unterwegssein. Und ich freue mich schon im Herbst dran zu arbeiten.
Stresst einen sowas dann, wenn du eigentlich weißt, ne, wobei du hast vielleicht nicht so ein fixes Datum, wenn du weißt, da muss das Album fertig sein.
Ja, so ein bisschen schon.
Ja, hast du? Okay.
Ich würde es gerne auf Vinyl machen.
Ja.
Und es braucht ziemlich viel Vorlaufzeit.
Vinyl sind solche hier, diese Platten?
Das sind diese Platten.
So wie früher, so auf dem Platten. Okay.
Ja.
Ist das gerade ein Ding irgendwie? Das machen
das
viele gerade.
Ja, das ist wiedergekommen.
Das ist zurück, ne?
Die Leute haben da wieder Bock drauf irgendwie.
Weil die Leute wirklich so Plattenspieler dann zu Hause stehen haben.
Es klingt auch geiler, ohne Scheiß.
Wirklich?
Ja.
Echt?
Es klingt, es ist so schön einfach.
Also ich verstehe den Vibe, so einen Plattenspieler so stehen zu haben, so ein bisschen so, wie nennt man das? Edgy? Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Aha.
Also ich verstehe den Vibe. Genau, ja, ne? Also ich verstehe den Vibe dahinter.
Ja.
Aber es ist wirklich, also mir jetzt irgendwie neu aufgefallen, weil ich das Gefühl habe, irgendwie plötzlich machen das alle wieder.
Also
aber
es ist schon ein anderes Musik hören.
Mhm.
Ich selber habe keinen Plattenspieler,
auch
aber ich habe vor 2 Jahren mit einem Kumpel im Haus seiner Eltern gewohnt über den Sommer.
Okay.
Und der Vater hat ganz viele Platten.
Okay.
Und dann legst du halt einfach mal so ein Ding drauf und hörst halt wirklich mal wieder ein Album.
Es ist ein bisschen bewusst, so ein bisschen ein bewussteres Hören, eine größere Wertschätzung vielleicht für die Musik. So,
voll.
Ne?
Und auch so ein bisschen Kassette hören, wo du irgendwann umdrehen musst.
Ah ja?
Ja.
Muss echt also dabei sein.
Ja.
Musst aktiv, okay.
Mhm. Das ist schon was Schönes.
Ja, verstehe ich. Also okay, also sprich, du hast doch ein fixes Datum beim
Festival. Ich habe ein fixes Datum und ich habe so ein bisschen Hummeln im Arsch.
Okay.
Aber mein Vertrauen ist recht groß, dass ich noch genug zu sagen habe. So.
Ja?
Ja.
Also stresst dich denn nicht, dass du weißt, ah fuck, ich brauche da irgendwie noch Lieder, was, wenn mir nichts einfällt, mäßig? So?
Also in meinem Dropbox-Ordner sind auch viele Skizzen, deswegen weiß ich so, ich muss halt einfach fleißig sein und die fertig machen.
Skizzen heißt Musik oder Text? So ist das. Mit was fängst du an?
Eine Mischung. In der Regel fange ich mit der Musik an. Und dann, also ich versuche halt irgendwas zu machen, was so dem Gefühl entspricht, was sich so in mir schlummert an dem Tag. Und dann kommt wie so ein Schwall aus mir raus.
Schwall? Ah ja, okay. Dann channelst du deine Gefühle, guckst mal, hey, wie sieht's gerade in mir aus?
Ja.
Okay, voll spannend. Und dann muss man aber gucken, das ist ja irgendwie schon krass, ne, dass du dann ja gucken musst, welche Worte ja dann da auch dazu passen. Auf den Sound ja auch. Also das ist ja...
Ja,
also
voll. Also ich, manchmal mache ich es auch so, also ich mache das echt unterschiedlich. Manchmal mache ich dann auch wie so, wenn ich weiß, was ich sagen will, mache ich wie so eine Wortsammlung.
Mhm.
Und schreibe einfach mal auch so einen Prosatext, was ich eigentlich sagen will.
Mhm.
Und da drin schlummern dann manchmal auch schon so schlaue Lines oder so.
Mhm. Schreibst du alleine oder hast du ein Team?
Es ist für mich neu, dass ich eine Person habe, mit der ich schreibe.
Mhm.
Sonst habe ich alles selber geschrieben. Und es macht aber total Spaß, wenn noch jemand anderes dabei ist. Mhm. Und dann sprechen wir so gemeinsam darüber, wie war denn das bei dir früher? Und
voll.
Ja.
Das ist auch ein bisschen, da ist man auch so ein bisschen lockerer, finde ich immer. Ne? Ich mache zum Beispiel auch manchmal im Podcast, dass ich auch mit einer Kollegin dann drüber spreche, worüber ich sprechen will. Und dann finde ich, ist man auch so, ich finde, es fühlt sich immer so ein bisschen leichter an, weil dann auch, also für mich nimmt das auch so ein bisschen den Druck, dass ich das so alleine mache, sondern es ist dann so ein Hin- und Herspielen irgendwie und dann fallen mir auch irgendwie viel nicere Sachen ein. Und
fallen vielleicht auch Sachen auf, die du sagst, die irgendwie cool sind, die dir gar nicht auffallen. So,
ja,
hey, da schlummert doch ein Thema oder
ja,
so.
Ja, voll.
Ja.
So einen guten Gegenspieler auf jeden Fall. Wir sprechen gerade schon die ganze Zeit über Musik, aber mich würde es bei dir tatsächlich mal so interessieren, wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen, ja?
Mhm.
In deine Kindheit auch.
In Kindheit.
In gewisser Weise.
Mhm.
Was ich auch nicht gefunden habe, wie alt bist du?
Ich werde dieses Jahr 28.
Okay. 28? Gebürtig aus Pforzheim. Ja?
So. Richtig.
Super. Gut, wenn wir da mal ansetzen, wenn man zurückguckt, wie hat es bei dir eigentlich angefangen mit der Musik? Also du hast, glaube ich, recht früh angefangen so zu schreiben und so, ne?
Ja.
Wie war das? Wie hat das einfach...
Also ich erinnere mich, dass meine Mama eine CD eingelegt hat von Johnny Lang, das ist so Bluesrock, das Lied Lie to Me.
Kenne ich nicht.
Und ist auch nicht so bekannt.
Okay.
Und ich war vielleicht so 5 Jahre alt oder so und mir hat es einfach eine Sicherung rausgehauen.
Ja?
Und
also in dem Sinne fandest du es einfach ultra geil?
Unfassbar geil.
Okay.
Und dann, also Rockmusik hat mich einfach extrem gepackt.
Mhm.
Und es hat kam dann immer mehr und so, ich habe 2 Schwestern und eine von denen hatte eine Gitarre.
Mhm.
Und die war auf jeden Fall viel zu groß. Und ich habe dann aber halt so ein bisschen irgendwie drauf geklimpert und dachte mir so, wie cool wäre das, wenn das jetzt cool klingen würde.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwie auch angefangen, so Text aufzuschreiben über irgendwie, ich weiß gar nicht, über welchen Beat oder ob ich das a cappella gemacht habe.
Mhm.
Aber irgendwie hatte ich so das Bedürfnis als Kind.
Mhm. Und war das dann einfach so aus dem Moment heraus, dass du es einfach gemacht hast? Oder hattest du da auch schon konkrete Gedanken, hast du dich da schon so auf der Bühne gesehen, irgendwie als Sänger oder?
Also einfach aus dem Moment heraus. Aber ich habe ganz, ganz viel Luftgitarre-Performance gemacht in meinem Zimmer.
Mhm.
Also ich habe dann auch so Sperrholz-Fake-Gitarren gebaut, damit das Gefühl noch echter ist.
Mhm.
Und habe mir dann so Kopfhörer von meinen Schwestern geliehen, damit ich, wie ich so euch gesehen habe, die haben dann so die In-Ear-Kopfhörer, die so von hinten gefädelt werden.
Mhm.
Und habe dann also für meine Wand performt, jahrelang.
Hast du das manifestiert auch gewisserweise, gell?
Schon irgendwo.
Und wann wurde das dann konkreter? Also, dass du irgendwie auch echt so diesen konkreten Wunsch hattest, Musiker zu werden?
Also, ich habe da mit Freunden eine Band gegründet, da war ich auch so 9 oder so.
Mhm.
Und wir hatten auch richtige Auftritte.
Ach, wirklich?
Ja, ja.
Okay.
So Schülerband-Festival und was weiß ich, wir waren immer die Jüngsten.
Mhm. Und hast du da dann auch schon gesungen oder hast du
eher Instrumente gespielt? Ich habe gesungen und geschrien, ja.
Geschrien, okay.
Ja.
Ein bisschen Metal auch gemacht oder?
Ja, das war so Punkrock, Hardrock mäßig.
Ah ja, okay.
Und ich habe das, wir haben das auch schon sehr ernst genommen irgendwie. Aber dann wieder aus den Augen verloren. Und dann irgendwie durch die Schulzeit kam ich auf elektronische Musik und hatte voll Bock, das zu machen mit dem Computer.
Mhm.
Und durch die Konfirmation gab's Kohle. Also ich habe mich konfirmieren lassen, damit ich Musik machen kann.
Das hat man echt so nice viel Geld bekommen, gell?
Ja.
Ja.
Und
das war so, ich weiß auch noch ganz genau, wenn man so in jeden Brief am Schlag so geguckt hat, einfach die Karte doch nicht gelesen.
Ja, auch so Verwandtschaft, die sich sonst nie meldet. Und dann waren da irgendwie 200 Euro drin. Das war wow,
so nice.
Checkpot.
Okay, und davon hast du dir dann so ein so Equipment gekauft?
Ich habe mir
gekauft,
ein Mac gekauft.
Mac, okay.
Und weil ich wusste, da gab es halt immer dieses kostenlose GarageBand auf ja. den Apple-Computern. Und habe ich halt angefangen, irgendwie Dubstep zu machen und was weiß ich.
Mhm.
Ja.
Aber war das dann quasi schon mit diesem konkreten Wunsch verbunden, ich werde mal Sänger und Musiker?
Nee.
Oder war das alles
das
so hobbymäßig, noch, einfach mal so irgendwie gucken so und gar nicht so wirklich drüber nachgedacht?
Das war noch einfach irgendwie, es hat mich einfach extrem gereizt. Und so ein gewisser Wunsch war da vielleicht irgendwo, aber es war so extrem utopisch.
Okay.
Und mein Selbstbewusstsein war jetzt auch nicht so groß.
Mhm. Also du dachtest, also du fandest es vielleicht so ein bisschen cool, aber du hättest dir das nie ernsthaft
ja.
zugetraut auch so?
Ja, aber vielleicht so im so insgeheim habe ich mir das schon gewünscht.
Mhm.
Ich habe das dann auf Soundcloud geladen, weil ich so insgeheim, glaube ich, gehofft habe, dass dann irgendwie Menschen in Frankreich das hören, aber auf keinen Fall die Menschen aus meiner Schule.
Warst du unangenehm?
Extrem.
Ja.
Deswegen ja auch Paul Wetz. Also mein, das ist ja so mein halber Name.
Ach so.
Weil ich so,
ah, okay.
Dachte so damit, ich habe einfach ein Profil gemacht und damit halt.
Ach, die war's unangenehm,
so,
dass du deine,
ja, falls jetzt jemand, ich weiß auch nicht, falls jetzt jemand mich auf Soundcloud sucht.
Ja, ja, so okay, voll.
Gedanke, ja.
Was genau war die da unangenehm?
Na, einfach so die Dynamik in der Schule, wenn dann jemand irgendwas macht, was die anderen Kinder von außen sehen können, da wurde ja immer viel geredet und so.
So nach dem Motto, was glaubt er denn jetzt, wer ist so, wie peinlich, so Zeug.
Irgendwie Angst.
Ja, voll. Oh Mann, ich finde das so schlimm. So, also ich kenne das auch voll, sowas.
Ja.
Mhm. Ich glaube, es haben ganz viele. Aber ich finde es echt so traurig, dass man so krass auf sowas hört.
Hast du in deiner Schulzeit irgendwas gemacht? So, hattest du einen Blog oder irgendwas so?
Nee, habe ich nicht gemacht. Aber ich weiß auch tatsächlich so, das, was ich jetzt so gerade mache, habe ich auch voll lange, beziehungsweise ich wollte früher immer so Nachrichtensprecherin werden und so Kram. Und ich weiß auch, dass ich mich nie getraut habe, sowas laut auszusprechen, weil ich so gewusst hätte, so, also ich, mir wäre das voll unangenehm gewesen, wenn ich sowas sage oder so Richtung Moderation oder Podcast oder wie auch immer, wenn ich sowas sage, dass dann so Leute so denken, hä, was glaubt die denn, wer sie ist und voll peinlich, dass man von sowas träumt und irgendwie so.
Mhm.
In dem Sinn, ich habe mich jetzt, es gab nichts, wo ich mich so gezeigt habe schon, aber ich hatte halt auch immer so diese Träume und das war mir total unangenehm, alleine so einen Traum zu äußern, weil ich mir dachte, dafür dann schon so gejudged zu werden, so dass mir dann Leute sagen so, hä, das kannst du eh nicht oder irgendwie so, weißt du?
Ja, ich verstehe auch so dieses, dass ja dann machst du es ja irgendwie publik, dass du irgendwo hin willst.
Ja.
Und dann gibt es ja auch was zu lachen, wenn es nicht klappt.
Voll, ja, genau. Ist vielleicht auch so ein, aber ich weiß auch zum Beispiel, bei uns war das auch ganz doll krass, also ich komme auch aus so einem voll kleinen Ort.
Mhm.
Bei uns war das schon krass, allein mit Instagram, wenn man irgendwelche Sachen so gepostet hat oder so. Also wenn man einfach Bilder von sich gepostet hat oder von, weiß ich jetzt nicht. Ich kann mich so erinnern, ich habe mal so ein Bild gepostet irgendwie auf so einem Boot. Boah, und bei uns wurde halt immer so krass gejudged und so krass gelästert. Dann haben wir wirklich so viele Leute, das irgendwie so, ey, wieso postest du sowas und keine Ahnung was. Und ich weiß auch, das hat es halt, glaube ich, auch total natürlich befeuert, dass man sagt, einem ist total alles irgendwie unangenehm. So was man, sobald man irgendwas publik macht, war alles halt irgendwie unangenehm.
Ja, ja,
aber ich finde es voll schlimm, weil man sich ja durch sowas total zurückhalten lässt. Und gerade in dieser Zeit. Also ich glaube, ich hätte mich damals auch nie getraut, irgendwie sowas zu machen. Und ich hatte auch eine Freundin, meine beste Freundin, die hat dann auch so ein bisschen so, oder nicht ein bisschen, sie ist heute ist sie sehr erfolgreiche Influencerin so und die hat damals nach dem Abi damit auch angefangen und die wurde auch, ey, am Anfang haben alle so krass gelabert und über sie geredet und so und sich halt lustig gemacht. Und heute, weißt du, ist sie halt voll groß, hat irgendwie so 1,4 Millionen Follower auf Instagram, so heute finden es halt alle voll cool und richtig nice. Und wahrscheinlich so wäre das bei dir das Gleiche gewesen, irgendwie, wenn du da so am Anfang hätten wahrscheinlich Leute geredet, vielleicht haben sie es sogar, keine Ahnung.
Ja.
Und heute finden es wahrscheinlich alle, ey, so nice, dass du durchgezogen hast und denken sie halt die Fresse.
Bei meinem, einer meiner besten Freunde ist ja immer bei mir dabei, der Johannes.
Mhm.
Und ist mein Videofotograf, Psychologe und im Doppelzimmer schlafen wir nebeneinander.
Emotional und Support Dog.
Alles, ja. Und er hat auch so, also der hat früher auch Musik gemacht.
Mhm.
Da war ich auch neidisch, weil er so coole Musikvideos hatte. Okay. Heute macht er meine Musikvideos.
Mhm.
Und die Leute haben dann viel geredet, so, weil wir halt aus einer Kleinstadt kommen. Und der hat es viel mehr erlebt als ich, dass Leute da echt doof wurden.
Mhm.
Und dann kommen heute so die gleichen Leute und sind dann so Best Friends abends in der Bar. Ach, ganz komisch.
So cool, dass du durchgezogen hast und dass du alles erreicht hast. So, ja, ja, alles klar.
Ja.
Vor ein paar Jahren fandest du es noch scheiße. Ja, aber vielleicht ist das ja auch, wenn du das so ein bisschen mitbekommen hast bei ihm, auch so ein Grund gewesen, das hat das vielleicht bei dir ja auch befeuert, dass du gesagt hast, boah, du willst das nicht so publik machen, weil du vielleicht auch Angst hattest davor, oder?
Schon ein bisschen.
So was, ja.
Ja, ja, ich habe das auch wahrgenommen bei ihm.
Ja.
Deswegen fand ich ihn auch immer so badass.
Dass er trotzdem
weil er sich das halt so getraut hat und ja. halt schöne Sachen gemacht hat.
Ja. Und wie ging das dann weiter? Also du hast dann quasi bei Soundcloud unter einem halben Namen hochgeladen.
Ja.
Und dann?
Ich habe viel so Remixe gemacht, so ein James Blunt Remix.
Aha.
Also so Bootleg Remixes, das war so die Soundcloud-Zeit. Und ich habe auch einige Freunde kennengelernt, die ich heute noch habe, aus aller Welt. Weil es hatte so eine Nachrichtenfunktion, es war voll die Community eigentlich.
Mhm.
Und es hatte sich dann so ein amerikanischer Sänger gemeldet, der gemeint hat, hey, ich wohne in Deutschland, ich habe einen Deal bei einem Major-Label, arbeite an meinem Album und ich habe deine Remixes gehört, willst du für mich produzieren?
Mhm.
Und für mich war das halt so, oh mein Gott.
Durchbruch.
Ja, komplett. Also bei mir war es schon...
Mama, ich bin's da.
Ich habe mich schon so als der nächste Mark Ronson gesehen.
Ja, klar.
Irgendwie so.
Ja, klar.
Ja, und dann war ich das erste Mal in einem richtigen Studio in Köln.
Mhm.
Und es war so, ich habe auch so ein Foto gemacht in diesem großen Studio. Wir waren letztlich im Nebenraum.
Ah, das hast du bei Insta gepostet, gell? Ja. Das habe ich gesehen. Hab mal so ganz runtergescrollt.
Mhm.
Das ist so einer deiner ersten Posts
irgendwie.
Das
erste
so, ne?
Foto ist das. Mhm. Ist der Sean in diesem Studio.
Ah, ja, ja, okay.
Ja,
fake it till you make it halt, ne?
Voll. Das war auf jeden Fall die Devise bei uns. Und aber das war so ein Schritt rein in so eine neue Welt, wo Menschen einfach von Musik leben, weil ich dann auch so DJs kennengelernt habe, die mit Techno gemacht haben und die konnten davon leben.
Ja.
Und die waren jetzt nicht auch super bekannt, sondern so gemerkt, ah, okay, es gibt Wege irgendwie.
Also da wurde dein Traum dann auch so ein bisschen realer, dass du dachtest, ah, vielleicht geht das doch irgendwie.
Ja, voll.
Mhm.
Es war dann, also es war noch weit weg.
Mhm.
Aber ich habe auch lange gebraucht, das zu checken.
Dass es weit weg ist, oder?
Ja.
Ja?
Also das ist einfach...
Warst du Delulu?
Auf jeden Fall. Sonnenbrille auf.
Aber ist doch gut.
Und wir hatten dann so Gigs in Schweden.
Ja.
Das war letztlich für Corona, die Biermarke.
Okay.
Waren das so Promo-Gigs. Und so alle Leute in meiner Kleinstadt waren so, oh mein Gott, Schwedentour, das ist ich, weil ich das dann auch so verkauft habe. Weil ich selber auch geglaubt habe, muss man sagen. Und dann war das letztlich in so Restaurants und wir haben halt so Deep House, Tech House aufgelegt, was gerade die Leute cool finden. Das haben wir da aufgelegt und gerade in Schweden, wo die Leute so gern Popmusik hören, waren die halt so ein bisschen verstört und sind dann immer als erstes hingekommen und haben gesagt, can you please turn it down? Do you have maybe Despacito? Und wir haben uns halt extrem cool gefühlt und dann ist so das Ego immer mehr in sich zusammengefallen.
Ja, fuck.
Und dann aber wieder auf dem Weg zum Hotel haben wir uns auch wieder cool gefühlt.
Aber das war ja dann quasi, da warst du dann nicht als Sänger, sondern da hast du dann produziert.
Genau, ich habe so produziert und war so DJ für diesen Sänger. Manchmal dann auch Live-Sets gemacht, wo ich dann wieder die Gitarre in die Hand genommen habe.
Aber bist du nicht sogar auch nach Schweden gezogen?
Ja, und dann habe ich dadurch, dass ich mir eine Gitarre geliehen habe von niemandem, habe ich die Möglichkeit gehabt, meine eigene Musik bei einem kleinen Label rauszubringen.
Okay.
Und das war halt so, okay.
In Schweden.
Genau.
Was geht eigentlich immer in Schweden? Ich habe das Gefühl, super viele Musiker starten irgendwie in Schweden.
Ja, in Schweden ist so die musikalische Bildung echt so ein Ding, weil das so gefördert wird.
Okay.
Und jeder spielt irgendwie ein Instrument und macht irgendwie Mucke.
Okay. Und das dann irgendwie auch für's, weil zum Beispiel, ich hatte auch mit Leonie war hier auch schon zu Gast.
Mhm.
Die war ja auch in Schweden.
Ach, die war auch in Schweden.
Die waren auch lange in Schweden.
Mhm.
Und ja, jetzt du in Schweden, ich weiß nicht, waren bestimmt noch mehr in Schweden. Aber ich habe jetzt mal allein in Leonie und du halt in Schweden, war, dachte ich mir, okay, alle gehen nach Schweden. Was geht in Schweden? So, weißt du?
Da wird auch viel Popmusik gemacht, aber ich war nie in den Kreisen, wo das passiert.
Okay.
Also ich war immer, es hätte auch irgendwo anders sein können. Einfach irgendein Dude mit einem Label.
Ja.
Das aber eigentlich, also das über ihn selber lief. Und er hat dann gesagt, hier, unterschreib mal. Habe ich gemacht, hätte ich mir besser durchlesen sollen. Und dann, irgendwann habe ich gemerkt, so, ich habe auch so ein WG-Zimmer ist teuer.
Mhm.
Habe mir halt einen Job gesucht.
War schon im Callcenter.
War im Callcenter.
Lustig auch.
War hart.
Callcenter für?
Also Zahlungsanbieter.
Zahlungsanbieter?
Ja.
Okay.
Also sowas wie PayPal.
Ja, okay.
Aber nicht PayPal.
So Klarna.
Also ich will es jetzt nicht sagen.
Willst du den Namen nicht sagen? Ja, okay. Nee. Sowas wie... okay, ja, verstehe.
Ja.
Hat das Spaß gemacht?
Nein, das war furchtbar.
Ich stelle mir das auch ganz
Aber ich habe da auch nette Menschen kennengelernt. Mhm. Der Heinrich, Props an Heinrich.
Heinrich, ja.
Der hat da gerade sein Designstudium fertig gemacht und Kind zu Hause und hat halt Kohle verdient, kam auch aus Deutschland. Und da haben wir uns halt irgendwie einen Spaß gemacht und saßen nebeneinander und wir sind ja auch den ganzen Tag angeschrien von Leuten. Und ich bin sehr sensibel, ich bin es nicht gewohnt, dass mich Leute anrufen
sensibel,
und mich anschreien.
Ja? Ja. Was bist du für ein Sternzeichen? Hm?
Löwe.
Du bist ein Löwe, okay. Sind Löwen sensibel?
Keine Ahnung.
Nein, bist du nicht. Ich spreche dir das jetzt ab.
Ach so,
du
ja,
als
ich
Löwe.
Bin Löwe, nee.
Bist nicht so. Nein, Spaß.
Extrem hart.
Ja, genau, bist ein Kämpfer.
ja, und dann, also ich habe auf jeden Fall einiges dazu gelernt, so einen Job zu machen.
Wie lange hast du es gemacht?
9 Monate.
Ah ja, okay.
Und dann so in der Winterzeit und nebenbei halt irgendwie Musik machen.
Ich finde das ja, aber was ich mir da schon dachte, ich finde das schon extrem mutig, zu sagen, hey, ich breche jetzt meine Zelte in Deutschland irgendwie
ja.
ab. Ich habe ja auch gelesen, hast du dann irgendwie Möbel vergessen, ich hatte irgendwie alles
Ja, ich hatte so ein billiges Hotelzimmer, wusste auch nicht so, Hotelzimmer, WG-Zimmer.
Hotelzimmer, okay.
Hotelzimmer, alles klar.
Krass.
Nee, ein WG-Zimmer für 150 Euro im Monat.
Oh je,
ja.
Sowas gibt's.
Ich meine sogar, dass das warm war.
Alter.
Hat aber nicht so ein richtiges Schloss an der Tür und so. Ein Klo war draußen, Frankfurter Bad.
Ach, schön. Perfekt. Hast du eine Dusche?
Ja, in der Küche. Das ist Frankfurter Bad.
Oh mein Gott.
Okay. Es waren aber sehr nette Menschen da. Deswegen war es irgendwie auch eine schöne Zeit. Naja, es war schon mutig irgendwie, aber ich hatte
Voll.
Ja auch keinen Plan B.
Also das war
deswegen
ja war es
für mich auch nie so, hat sich nie mutig angefühlt. Und es war so.
Aber das war ja dann schon, du hast Schule gemacht, Abi gemacht wahrscheinlich, oder weißt du, was hast du gemacht?
Abi.
Oder, ja. Und dann bist du da hier weg, Schweden.
Ja, ich habe noch eine Weile so vor mich hingedümpelt.
Mhm. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Haben die das unterstützt oder waren die so ein bisschen Junge? Was wird das?
Also mein Vater hat immer so vorsichtig mir so, machst vielleicht eine Ausbildung.
Die so Studienratgeber vorsichtig hingelegt auf
ja,
Treppe, gell?
Aber er wusste auch so, meine Eltern sind getrennt und so der Zeit war es ein bisschen schwierig.
Mhm.
Ich glaube, es war dann eher so ganz gut, überhaupt irgendwie zu reden. Meine Mutter war schon immer so, mach.
Okay.
Die Seite der Familie ist auch sehr kreativ.
Okay.
Und mein Stiefvater, also der Mann von meiner Mutter, der war am kritischsten, aber das war eigentlich auch voll der gute Kompass, weil er war halt so, ey, geh mal arbeiten, Junge. Und dann, also der war schon so, mach, was du willst, aber...
Dein Stiefvater, aber hast du dem so viel Gewicht gegeben, der Meinung, dass... Also
schon
war
auch,
quasi,
weil ich hatte ja? da bei meiner Mutter und bei ihm gewohnt im
okay.
Keller.
Mhm.
Ja.
Okay. Ah ja.
Naja.
Aber hast trotzdem dein Ding gemacht?
Irgendwie, ja. Ja, und dann war das halt in Schweden so anstrengend mit dem Callcenter und weit weg von Familie, dass der Herzschmerz groß genug war, dass ich wieder anfange zu singen. Und so hat es irgendwie alles Sinn
Was meinst
gemacht.
Du genau mit Herzschmerz? Einfach weil du Emotionen verarbeiten
ja,
hattest?
Ja, das musste irgendwie raus.
Okay.
Und da hat so Beats machen nicht ausgereicht.
Mhm.
Und dann habe ich selber halt wieder angefangen zu singen.
Mhm.
Ja.
Und das dann auch schon veröffentlicht auf Soundcloud irgendwie?
Ja,
oder?
Nee, auch auf Spotify. Also auf Spotify gibt's ja echt noch auch so ein Song von 2015 und so.
Mhm.
Da gibt es sehr viele verschiedene Mucke von mir, so die ganze Entwicklung ist ja eigentlich zu hören.
Mhm. Du meintest ja aber gerade schon, dass du so gerade so als Jugendlicher nicht sonderlich selbstbewusst warst, was ich ziemlich normal finde, gerade auch in so einer Zeit. Aber wie glaubst du denn, dass du trotzdem dann immer so an deinem Traum so festhalten konntest? Vor allem, das ist jetzt auch keine sonderlich, das ist ja nicht so, dass, keine Ahnung, du angefangen hast zu singen und irgendwie sofort hat es geklappt. So, und
also ich glaube, meine Schwestern und meine Mutter waren da immer so die größte Unterstützung.
Ja.
Ich habe den Soundcloud-Account eigentlich auch nur gemacht, weil eine Schwester nach Berlin gezogen ist.
Mhm.
Und dass sie die Mucke weiterhin hören kann, die ich so zu Hause mache.
Mhm.
Und die andere Schwester, die war auch immer, jeden Tag habe ich mit der telefoniert und die war immer Psychologin. Also heute hatte ich ein Kind, wir telefonieren nicht mehr ganz jeden Tag, aber
also die hat dich dann immer
die
so
hat mich immer so,
und so
aufgebaut und so, das unterstützt, dass ich generell wusste, was ich gut finde, was ich gerne mache. Mhm. Und meine Mutter hat es auch irgendwie, selbst wenn es so richtig kritisch war mit Geld und ich wieder irgendwo auf einer Couch gepennt habe, war die immer so, ah ja, ich habe da irgendwie Vertrauen. Mhm. Und das war schon so ein Guide.
Und hattest du dann auch Vertrauen? Also wenn deine Mama so gesagt hat, so ja, ich habe Vertrauen, hattest du, also konntest du das dann so annehmen oder hattest du schon manchmal auch so pessimistische Stimmen im Kopf, die so gesagt, boah.
Also auf jeden Fall.
Ja?
Also es, ich hatte da viele, viele Krisen.
Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, ich hatte halt keine Kohle und dann habe ich halt irgendwie Musik gemacht und dann bringst du es irgendwie raus und hört es wieder niemand an. Hm. Und
oh Mann.
Also und es ist, ja, es ging ja auch eigentlich relativ lange so, dass ich habe halt immer sehr idealistisch Musik so für mich gemacht und war jetzt nicht so in der Musikindustrie oder dass da Menschen waren, die das irgendwie gecheckt haben, mhm, für mich und da irgendwie clevere Entscheidungen getroffen haben, mhm, sondern ich habe echt einfach für mich mit dem Kopfhörer irgendwie Musik gemacht und dann kam es irgendwann raus und ich mal geschaut und dann wieder nichts passiert.
5 Aufrufe gehabt?
Ja.
Ja? Aber wie kann man dann, wie hast du dann immer weitergemacht?
Also das hat sich halt so, es hat sich auch so ein bisschen gesteigert. Die Menschen haben es ja immer angehört und dann hat das mal Spotify in irgendeine Playlist reingemacht oder so. Ja, und auch so der Johannes, der mit mir immer die Videos macht, der ist auch schon lange am Start. Ist auch jetzt schon 6 Jahre oder so mit mir auf diesem Weg. Mhm. Und der ist auf jeden Fall auch so ein großer Supporter, der immer wieder gesagt hat. Der hat immer gesagt, das ist die Kurve, Paul. Und wir sind noch hier. Wir sind noch hier.
Ja, und es geht ja auch nicht stringent, ne? Es ist auch ein Auf und Ab.
Ja.
Ja. Okay.
Ja. Und dann so richtig war eigentlich so die Corona-Zeit, wo es dann wirklich abging, halt durch Social Media. Mhm. Das hat schon einen Unterschied gemacht.
TikTok und so hast du angefangen?
Ja.
Das ist schon krass, ne? Mhm. Also so ist gerade TikTok schon sehr, sehr, sehr wichtig für Musiker heutzutage, ne?
Ja.
Ja.
Krass, ja. Ja. Finde ich auch schwierig, die Dynamik.
Ja.
Finde ich echt schwierig.
Inwiefern meinst du genau? Also ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst.
Naja, dass halt so viel dann von so einer Plattform abhängig ist. Mhm. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig eine Chance. So. Mhm. Kommt drauf an, wie ich diese Chance nutze.
Ich finde das, also ich finde es unter dem Aspekt ziemlich krass, weil ich mir auch immer denke, es ist aber nicht nur bei Musikern, finde ich, es ist das bei allen oder sehr vielen Berufsgruppen heutzutage so, dass man ja, zum Beispiel, du bist ja eigentlich jetzt Sänger und Musiker. Und theoretisch könnte man sagen, hey, du willst dich darauf konzentrieren, so. Aber ich finde, heutzutage ist ja irgendwie so, sind ja gerade diese kreativen Berufe, du musst ja immer noch eigentlich auch Content Creator sein. Also du musst ja immer eigentlich auch Influencer schon fast sein, um da irgendwie so mitzumachen. Also ich finde, das ist so, und wenn man sagt, man möchte das nicht theoretisch so Social Media machen, könnte das von außen so wirken, dass man da fast irgendwie schon fast gar keine Chance mehr hat. Also dass man das eigentlich machen muss und da muss man ja irgendwie mehrere Berufe gleichzeitig bedienen, dann vielleicht noch irgendwie bei Events irgendwie auch noch sein. Also weißt du, was ich meine? Ich finde so, das verschwimmt total,
voll,
dieser Beruf.
Voll, voll.
So, weil du ja plötzlich halt auch wie eine Influencerin, eine Bloggerin, eine TikTokerin da halt deine Videos machen musst. Und
total.
Nicht nur meinetwegen, ja, das sind ja dann auch nicht nur Musikvideos, sondern man trägt dann vielleicht auch Vlogs, irgendwie, machst du ja auch, ne? Tour-Vlogs oder keine Ahnung, oder man labert mal auch irgendwas, weil die Leute vielleicht dich dann privat noch kennen, dann musst du das ja auch noch schneiden, musst du das ja auch noch machen, dann ist man ja eigentlich auch Influencer. Voll. Ohne Influencer, also du influenzt nicht in dem, ja, aber
also
weiß ich
schon, ja, ja. Selbst irgendein Heizungsbauer, der irgendwie gute Witze erzählen kann,
genau,
oder so, oder, also
es, ja, ja,
zieht sich ja durch alles.
Ja.
Bei Musikschaffenden ist es auch sehr extrem. Vor allem, wenn ich jetzt mit Leuten rede, ich war jetzt viel in Kontakt mit der Band Juli, weil am Freitag was rauskommt mit denen.
Hast gestern auch einen Song gecovert von denen, habe ich gehört.
Ich hab,
irgendwie geile,
also ich habe eine eigene Version gemacht damit.
Von Geile Zeit, gibt's das?
Von Geile Zeit. Ja. Also ich habe das gesampelt eigentlich.
Mhm. Ich hatte nämlich gestern eine Freundin, die war da.
Ah, die war da?
Die war da, der hat sehr gut gefallen. Liebe Grüße, Nathalie.
Grüße.
Grüße. Ich fand's ganz toll.
Ja, und Juli ist eine Band, die existiert seit 20 Jahren. Und die sind jetzt auch so, die sind so überfordert auch, weil da war halt MTV, dann hast du das halt gedreht. Und dann, bei denen, die hatten halt ihre Hits, es hat funktioniert. Und dann musstest du jetzt nicht im Privatleben die Kamera noch draufheben, sondern dann warst du halt die Sängerin von Juli und auf MTV und das hat irgendwie auch, es war so ein, es war ein anderes Ding irgendwie. Hast du dann Interviewformate gemacht?
Ja.
Die sind da voll abgezockt gewesen mit Fernsehen, das war da halt so das Ding.
Mhm.
Und heute musst du halt selber die ganze Zeit irgendwie dranbleiben.
Ja, voll. Ja, weil es, ich glaube, früher war es ja so, das hat ja dann einfach, also es gab so, mit Social Media war ja alles nicht so. Sprich, man hatte halt die Interviews, aber man war im Fernsehen oder im Radio, wie auch immer, und dann war es zu Ende.
Mhm.
Und jetzt ist ja quasi so, das ist ja wie so ein Arm, das, der hört ja nicht auf, den nimmst du ja quasi einfach mit ins Privatleben und machst den ja einfach weiter. Und dann ist ja quasi auch diese, es ist ja gar total schwierig, diese Trennung auch zu machen eigentlich. Mhm. Weißt du, so wann bin ich privat, wann bin ich beruflich gerade, weil du ja...
Hast du da eine Trennung? Hast du so Räume, die du nicht zeigst? Hast du so...
Ich glaube, ich finde das noch raus,
alles
auch. So, also tatsächlich hier so mit dem Podcast habe ich so den Fall, dass ich mir überlegt, bis wohin will ich erzählen zum Beispiel auch.
Mhm.
Weil, also ich persönlich finde, je mehr man erzählt und je authentischer man auch ist, desto mehr können ja Leute mit einem relaten so.
Voll.
Gleichzeitig finde ich es aber auch einen super komischen Gedanken, dass man denkt, ey, irgendwelche Randoms wissen jetzt irgendwas über mich.
Mhm.
Auch so halt verletzliche Dinge, so weißt du.
Mhm.
Keine Ahnung, zum Beispiel, ich hatte jetzt den Fall vor ein paar Folgen, habe ich so voll viel irgendwie über die Trennung von meinem Ex-Freund geredet, weil ich halt, ich hatte einen Psychologen und einen Autor zu Gast und so und der sich halt voll so mit diesem Thema auskennt und irgendwo hat es mich auch total interessiert, mit ihm drüber zu sprechen, aber andererseits sagt man so, hä, schon komisch auch, weißt du?
Ja.
Und ich glaube, das ist noch voll sowas, was ich irgendwie auch für mich so rausfinde, so bis wohin, wo hört man auf zu erzählen und gleichzeitig finde ich es ja aber nice, weil ich denke mir so, wenn Leute auch sich öffnen, dann können ja andere wieder viel mehr davon mitnehmen. Zum Beispiel, wenn du mir jetzt erzählst, boah, du hattest voll Angst irgendwie davor oder du warst nicht selbstbewusst oder du hattest Angst vom Scheitern, wie auch immer, dann finde ich das schön, weil wenn sich das jemand anhört, der auch die Angst hat zum Beispiel, dann finde ich es einfach schön, dass der dann irgendwie so merkt, ich bin nicht so der Einzige,
das denk ich
dem
auch,
das so geht.
Ja. Ich denke, es gibt so ein paar Sachen, auch so familiäres und so, das ist mir dann zu heilig, um das so zu verwursten.
Okay.
Weil das wird dann ja auch so verwurstet, wo ich dann so merke, ich bin dann beim Radiosender, stellen die Fragen, wo ich so bin, ach scheiße, hatte ich da drüber geredet, woher wissen die das?
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ich weiß gerade nicht, ich weiß nur, dass es mir letztens so ging.
Also du würdest sagen, so bei Familie hört es bei dir zum Beispiel auf, also bei Familie machst du so eine
Trennung? Ja, da gibt es auf jeden Fall Sachen, wo ich so bin... Muss jetzt nicht sein.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, ich habe da aber auch mal so ein bisschen, ich glaube, Familie ist auch.
Oder
so.
Mein Schlafzimmer, will ich nicht zeigen.
Mhm.
Weil ich so.
Ey, du hast deinen Kühlschrank gezeigt.
Mein
krass.
Kühlschrank gezeigt. Finde ich schon krass, ja.
Finde ich wirklich krass, ja.
Aber ich hatte das davor, weil ich diese Videos, ich habe so in der Corona-Zeit so diese TikTok-Videos gemacht, so Song aus einer Bedienungsleitung, Song aus Kommentaren. Und dann war das ja wie so ein Meme. Mein Gesicht, das Mikrofon, dahinter die Tür und dann immer so noch Making-of-Video. Alles spielt sich ab in dieser WG und in meinem WG-Zimmer.
Mhm.
Mein WG-Zimmer war dann voll geramscht mit Mikrowelle, E-Drumset, irgendwelche Sachen als Requisiten. Und es hat sich irgendwann angefühlt wie eine Truman-Show, weil es dann so viral gegangen ist. Und dann bei einer WG-Party kommen dann Leute und sind so... Ach, das ist dieses Zimmer. Ach, und diese Pflanze, die heißt Ursula. Das hast du ja mal gesagt in einem Video. Ich halt irgendeinen Spruch gebracht habe. Die Ursula, meine Pflanze. Und dann plötzlich hat es sich angefühlt wie eine Kulisse. Und so dann weird da zu schlafen. Und ich so, ich will eigentlich nicht.
Hat sich ein bisschen öffentlich
obwohl
angefühlt.
Es eigentlich, genau, als würde ich jetzt auf einer Theaterbühne mein Bett aufstellen.
Ich weiß,
obwohl da keine Menschen da sind, ist trotzdem weird.
Ja, ist nicht so ein privater Rückzugsort wäre dann gewesen.
Und auch irgendwie, was für ein Saustall meine Wohnung mal sein kann. Oder bei mir liegt gerade ein riesen Handtuchberg, weil ich noch eine Handtuchwäsche machen muss.
Ja.
Aber bei mir, ich muss immer die Kleidungswäsche vorher machen.
Ja.
Und ich habe irgendwie kein Handtuch mehr übrig. Aber ich muss mal 3 Tage zu Hause sein, dann sind die auch wieder sauber. Aber einfach so, ich weiß nicht, ist ja völlig normal, dass eine Wohnung auch mal scheiße aussieht oder so. Aber ich habe irgendwie einfach keine Lust, mit den Menschen zu teilen, weil die im kriegst du lauter nervige Nachrichten.
Verstehe ich. Also ich glaube, das ist immer so eine individuelle Sache. Was sich gut anfühlt, was nicht. So. Und ich glaube, das ist dann auch was man ja auf dem Weg so ein bisschen lernen muss. Deshalb sage ich jetzt auch zum Beispiel, ich finde es noch raus, weil ich glaube, man guckt dann eben, was fühlt sich komisch an. Und dann hat es sich vielleicht mal komisch angefühlt und dann macht man es auch nicht mehr. So mit deiner, ich meine, du hast ja dein Zimmer geteilt und hast gemerkt, irgendwie mag ich das jetzt nicht und jetzt mache ich es entsprechend nicht mehr. Wenn du vielleicht mal umziehst oder weiß ich nicht.
Ja.
damit du da man sich so ein Safe Space irgendwie behält. Und wenn sich das mit Handtüchern doof anfühlt, für den anderen fühlt es sich vielleicht voll geil an, das zu teilen, ja, weil man sich denkt, hey, ich zeige das so und es ist cool. Und ja, ich glaube, das muss man irgendwie so schauen.
Ja.
Was ich, also ich habe auch schon den Fall, da hatte ich auch mal mit einer gesprochen, die wollte auch nicht, weiß nicht, für sie hat sich doof angefühlt, ihr Alter zu sagen oder wie auch immer. Und ich so, hey, für mich zum Beispiel fühlt sich nicht doof an zu sagen, aber für irgendwie einen anderen halt schon. Und dann muss man halt irgendwie gucken. Aber ich finde gerade so bei einem selber, so eigene Struggles, kann sich auch scheiße anfühlen, zum Beispiel so mit, so zum Beispiel der Trennung, so, da macht man sich ja auch sehr verletzlich, ja.
Ja.
Weil man ja oft, glaube ich, auch schon so dieses Bedürfnis hat, irgendwie so eine tolle Version von sich zu zeigen, ja. Das ist alles so geil bei mir, ja. Das ist alles richtig cool. Nein, mir geht's nie schlecht. Und aber dann bei so in solchen Fällen, gerade wenn es einen selber betrifft, finde ich es eigentlich schon cool, wenn man da den Mut hat, drüber zu sprechen, eben weil ich eben finde, dass man dadurch anderen Menschen das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein.
Ich finde es voll gut.
Ja.
Bei mir ist es so, dass ich einfach, ich will gar nicht aktiv jetzt irgendwie ein Good Life zeigen.
Mhm.
Aber es ist eher so, dass in den Momenten, wo ich gut drauf bin, bin ich ja gewollter, die Kamera rauszunehmen und irgendwas zu teilen.
Ja.
Oder wenn wir auf Tour sind oder sowas.
Ja.
Wenn es mir schlecht geht,
ja,
habe ich einfach absolut keinen Bock, das mit dem Internet zu teilen.
Ja.
Weil es sich nicht wie ein Safe Space anfühlt, das Internet so.
Ja, weißt du, was du meinst.
Und trotzdem denke ich mir, manchmal wäre es vielleicht ganz gut, wenn die Leute auch checken würden, das ist ganz anders, als ihr euch vorstellt, so.
Mhm.
Aber im Endeffekt habe ich auch mittlerweile gecheckt, die Leute stecken da eh nicht drin und checken das sowieso nicht.
Mhm.
Aber vielleicht wäre manches ganz gut, ich meine, denke ich mir so, weil Menschen ja auch manchmal so teilen, dass ihnen voll schlecht geht gerade oder so, wenn die wüssten, dass es mir auch manchmal so geht.
Voll, ja. Also
Aber manchmal denke ich dann auch so, ich will ja jetzt, also ich fühle mich dann auch, würde mich komisch fühlen, dann, ich will ja kein Mitleid oder so, weißt du? Ich habe so das Gefühl, ich habe da nicht den richtigen Rahmen, um
Ich glaube, was du da beschreibst, ich glaube, das ist ja total normal, also total das Normale eigentlich. Es ist ja eher absurd, dass es heutzutage so ist, dass man das in schlechten Situationen, dass man sich teilt oder so. Mhm. Also das ist ja eigentlich, weil du sprichst ja in was Leeres rein und dann irgendwelche fremden Menschen hören das dann. Das würde man ja, hätte man ja sonst ja auch nicht gemacht. Also, keine Ahnung, nur wenn es mir schlecht geht, habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, auf die Straße zu gehen und irgendeiner fremden Person das zu erzählen. So, deshalb glaube ich, ist das so, wie du empfindest. Glaube ich, das Natürliche.
Mhm.
Das geht mir auch so. Weil ich mir auch voll oft denke, so, weil wir auch so Instagram natürlich auch angefangen haben und TikTok und so weiter und auch zum Beispiel Svenja, meine Kollegin, die macht so Social Media und sagt immer so, Janne, du musst mehr machen und so hier da in die Story mal reden und so. Mhm. Und ich habe so oft einfach, wenn ich so in meinem eigenen Film irgendwie gestresst bin oder wenn ich auch, wenn es mir nicht gut geht oder so, denke ich mir, das fühlt sich an wie die größte so Hürde, da dann irgendwas zu machen. So, ich fühle ich null, fühle ich überhaupt gar nicht. Und dann, wenn es mir irgendwie gut geht, so dann labert man halt kurz was rein und dann ist easy. Deshalb, ich verstehe das total, dass man sich irgendwie denkt, so, hä, wenn man irgendwie das gar nicht fühlt, dass man dann irgendwie auch nichts sagen will.
Ja, ich finde es aber, es gibt ja Menschen, die das schaffen, irgendwie das authentisch zu teilen und in dem Moment sich da auch so sicher genug fühlen irgendwie. Das ist ja voll schön.
Mhm.
Aber ich finde, es muss halt, das Bauchgefühl dabei muss gut
sein.
Und nicht jetzt, weil irgendein Manager sagt, oh, das ist mega Engagement, wenn du heulst.
Jetzt heul, Alter! Ja, voll. Und das meine ich damit so, dieses, wenn sich das gut anfühlen sollte und wer weiß, das entwickelt sich ja auch, wer weiß, vielleicht irgendwann geht es dir mal schlecht und ich rede nicht davon, dass du dich filmen musst, während du weinst, aber vielleicht geht es dir irgendwann mal schlecht und sagst, ey, ich habe gerade den Gedanken und keine Ahnung, irgendwann fühlt es sich richtig an, das zu teilen und dann ist es so. Aber solange das nicht so ist, finde ich, muss man das auch gar nicht erzwingen, gell? Ja. Da bin ich absolut bei dir. Aber weil tatsächlich, ich glaube, irgendwo habe ich was über dich gelesen.
Mhm.
Und gut auch, ne? Irgendwo habe ich was über dich gelesen. Und da stand, aber was von außen nach der Erfüllung des großen Traums aussieht, fühlt sich für Paul doch mehr wie ein täglicher Überlebenskampf an, habe ich gelesen.
Klingt sehr dramatisch.
Ja. War das, und deshalb habe ich das auch rausgeschrieben, gell, weil ich dachte, hoppla, bin ich drüber gestolpert. War das, was du vor eingangs schon beschrieben hattest, mit diesem Überlebenskampf in dem Sinn finanziell und irgendwie in einen Traum zu glauben und so dieses Kämpfen, bis es dann irgendwann klappt?
Ja. Es war so 2021, ich habe eigentlich immer Klamotten getragen, die mir Menschen geschenkt haben oder irgendwie Secondhand-mäßiges. Und meine Sneaker hatten Löcher. Und da ist so der Schnee durchgesifft. Und ich hatte so ein, also es war mir halt auch irgendwo ein bisschen egal.
War nicht deine Prio.
Ja.
Ja.
Also es klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber einfach so, wenn ich so zurückdenke.
Ja.
Weil es ja nicht so lange her ist. Und ich hatte so einen Job, wo ich so Spezialmatratzen in Krankenhäuser gefahren habe, weil der halt flexibel genug war, um Musik zu machen. Und ja, dann bin ich halt immer viele, viele hunderte Kilometer mit diesem Sprinter gefahren und halt irgendwie schwer geschafft, diese Dinger geschleppt und dann wieder Musik gemacht und Videos gedreht und so. Und so dieser Hustle-Modus, das war schon irgendwie auch ein bisschen ein Kampf auf jeden Fall. Ja.
Ja, aber wenn man da ein Ziel vor Augen hat und wenn man irgendwie weiß, wohin man will, weil irgendwann muss ja dann schon der Moment gekommen sein, wo du dann gedacht hast, ah ja, ich kann es ja irgendwie doch vielleicht schaffen, ne? Dass du irgendwie wusstest, woraufhin du eigentlich zusteuerst.
Schon, ja. Als ich das irgendwie, lustigerweise hatte ich einen Podcast angehört mit dem Rapper Chata und der hatte über Meme-Marketing gesprochen. Und ich habe schon immer irgendwie gern Videos geschnitten und Videos gemacht. So, das fand ich irgendwie immer wieder Phasen, da fand ich das total spaßig und dachte mir dann, ah ja, stimmt, macht eigentlich voll Sinn, meinen Humor damit zu verbinden und meine Musik da rein zu sneaken, da muss ich mein Gesicht nicht zeigen und so könnte ich auch so TikTok machen, weil davor habe ich mich voll dagegen gewehrt, ich dachte so, Gott, was, wenn die Leute mein Gesicht sehen?
Schon wieder so, dass das hier unangenehm war vielleicht auch,
ne? Voll unangenehm. Und dann habe ich halt so alte Fernsehbeiträge, so Tanzschul, so, es gab es früher in den 70ern, da hat dann so ein Ehepaar gezeigt, wie man irgendwie Swing tanzt. Und die haben halt auch so altmodisch geredet und dann habe ich halt so einen Techno-Song von mir drunter geschnitten. Und das fanden die Leute halt irgendwie lustig, dann ist es viral gegangen und dann haben die sich gefragt, was ist das eigentlich für ein Track? Und dann haben die den halt mehr angehört. Und dann war ich halt in so einem Hustle-Modus, habe ich jeden Tag Videos geschnitten.
Und wann hast du dich dann getraut, dich auch mit deinem Gesicht zu zeigen?
Ja, das war dann auch so einfach, weil ich mir gesagt habe, jeden Tag mindestens ein Video. Dass dann manchmal einfacher war, mich selber zu filmen, wie ich irgendwie Instrumente einspiele und dann irgendeinen Song aus irgendwas Komischem mache. Ich glaube, das erste war so ein random Song auf Französisch mit Google-Übersetzer. Und dann dachte ich mir halt, okay, um es zu optimieren, müsste ich eigentlich so einen Amateurschauspieler noch einladen, der dann irgendwas Komisches macht. Und so hat sich diese Beziehung auch entwickelt mit dem glatzköpfigen Dude, der immer zur Tür reingekommen ist und ausgerastet ist und so in den Videos. Er kam dann jeden Tag, der hat manchmal Homeoffice gemacht. Und der ist über 40, hat einen 13-jährigen Sohn, der Gerrit. Shoutout an Gerrit.
Geil.
Und dann haben wir halt jeden Tag so ein Video gemacht. Und dann ist das halt viral gegangen und dann, ich war in so einem Arbeitsmodus, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht dann irgendwie.
Dass es dir unangenehm sein könnte oder dass es gerade unangenehm sein kann.
Ja, dass das halt irgendwie, ja, dann war das ja auch so mit dem sozialen Feedback und so, das erste Mal, dass Social Media so funktioniert hat, das war dann eine richtige Welle irgendwie.
Wenn es gut läuft, dann gibt man sich ja selber auch so ein bisschen so eine Daseinsberechtigung, ne? So nach dem Motto, wo die Bestätigung kommt, fällt es einem ja auch leichter, weil man sich denkt, ah, die Leute finden es ja irgendwie cool und dann ist es ja gar nicht so peinlich so.
Voll.
Weil die es irgendwie auch nice finden. Was war denn dann so der Moment, oder hattest du so einen Moment schon, wo du gedacht hast, ah krass, jetzt habe ich so das Schlimmste hinter mir? Ich meine, du bist Voreck von Clouseau und Nina Chuba, also würde ich es mal vermuten, dass du irgendwie sagst, ah krass, jetzt habe ich es nicht geschafft. Also das klingt immer so ein bisschen doof, finde ich. Aber gab es so einen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt langsam, oder sind das die Momente, die du überschreibst mit Social Media?
Also, es sind ja immer verschiedene Stadien, weil es ist ja immer, bei dir sicherlich auch, es ist doch immer eine Entwicklung, du hast immer neue Ziele.
Ja.
Und es gibt ja immer so irgendein Etappenziel, wo du denkst, wow, das ist doch cool gerade.
Ja.
Aber trotzdem fühlt sich ja alles immer irgendwie ein bisschen normal an.
Ja, das stimmt.
Und
man gewöhnt sich halt auch sehr schnell dann irgendwie so dran,
voll,
ne? Wenn man dann irgendwie so einen Erfolg hat, dann ja, okay, cool, aber jetzt, wo ist der nächste? So.
Total.
Ja.
Aber in den letzten Jahren waren schon viele Sachen, wo ich mit einfach mit Leuten arbeiten durfte, deren Musik ich immer gehört habe und so. Und ja, und das sind schon so ein paar verrückte Sachen passiert irgendwie. Das waren dann immer wieder so kleine Sachen. Aber so der Moment.
Vielleicht haben deine Sneaker noch Löcher? Nein, wir haben keine Löcher mehr.
Ich habe auch, ich finde Secondhand super.
Ja?
Aber, ich
aber jetzt hab, für ein Vibe eher, weil du kannst, nicht weil
also
du musst.
Also die ist auch auf jeden Fall Secondhand.
Okay.
Aber ich habe jetzt immer wieder auch mal neue Sachen.
Ah, voll gut. Da schaue ich
vielleicht
das an.
Wobei ich das gar nicht so promoten will, weil ich, also ich finde es auf jeden Fall besser, was im Secondhand zu finden.
Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das mache ich nicht. Mach ich nicht.
Aber genug. Schuhe sind auf jeden Fall ist grandios, wenn die neu sind, sag ich dir. Wenn die ein bisschen gemütlich
aber
sind.
Aber gab es dann so den Moment, quasi ab wann du quasi nur noch von der Musik leben musstest und dann nicht mehr so Nebenjobs machen musstest irgendwie?
Ja, das ist auch noch in dem gleichen Jahr passiert.
Okay.
Das war echt verrückt.
22 war das?
21.
Ja.
Es war so haarscharf.
Mhm.
Aber dann so 2022 war wirklich so, fuck, das funktioniert gerade. Immer noch so auf wackeligen Beinen. Aber ja, dass ich es wirklich entspannter damit bin. Aber ich würde so sagen, dieses Jahr bin ich echt viel entspannter mit allem. Ja.
Entspannter wie?
Ja, irgendwie, dass ich so das Gefühl habe, okay, wenn ich es jetzt nicht komplett irgendwas richtig Dummes mache,
ja,
dann kann ich das noch ein paar Jahre machen.
Okay.
Und einfach von der Musik leben. Und das ist super schön. Und dann, ja, habe ich auch nicht mehr, ich hatte immer so viel FOMO, ich muss das machen, ich will auch dahin. Ja, gerade denke ich mir, so wäre natürlich cool, wenn die Tour ausverkauft wird. Wenn nicht, wird trotzdem schön.
Also kommst du nach München eigentlich schon, ne?
Ja, ich komme nach München.
Okay.
Ja.
Also konntest du es einfach jetzt mehr so annehmen irgendwie und nicht mehr so kämpfen wie die letzten Jahre.
Ja,
so.
Und also da bin ich einfach mega dankbar, weil halt auch, psychisch geht es mir dadurch auch ein bisschen besser.
Ein bisschen?
Ja. Doch, ich dachte gerade so, bin ja immer vorsichtig. Doch, mir geht es psychisch schon besser.
Also ging es schlechter, weil du so drunter gelitten hast, weil du mit der
Musik
so?
Generell
so,
bin generell? Ich, glaube ich, so stabiler geworden.
Ja?
Ja. Das ist für mich eigentlich, weil du mich eigentlich gefragt hast, wegen irgendwelchen Erfolgen und so. Aber ich finde, für mich ist der größte Erfolg gerade, dass ich psychisch so stabil bin.
Ach, voll schön.
Weil ich finde sonst, es gab sonst Momente, da sind Erfolge passiert. So, ich konnte dann, war ja verrückt irgendwie, dann Anfang 2022 habe ich in 4 Städten eigene Shows gespielt. Und die waren zwar noch klein, aber die waren ausverkauft. Und es war total verrückt.
Mhm.
Also, seit wirklich Menschen kommen, das war so verrückt.
Mhm.
Aber ich hatte gar keinen Modus, das zu verarbeiten, habe das alles viel zu ernst genommen und es hat mich so voll überfordert. Und deswegen konnte ich das auch nicht so genießen,
sondern
ich war auch so durchgehend überfordert und überarbeitet und hatte so viele Ängste. Und jetzt ist gerade so cool, es passieren schöne Sachen und ich kann die auf so eine bodenständige Art und Weise genießen.
Voll schön, das ist wirklich, glaube ich, das ist wirklich
das
der größte
ist echt
Erfolg.
Schön. Ja.
Scheiß auf Nina Truba, scheiß auf Clouseau. Das ist ja wirklich, also
ja,
in dem Sinn. Ne?
Das Schöne bei denen ist ja, dass das wirklich wunderbare Menschen sind. Und auch die Crews um diese Menschen herum sind echt lieb. Wodurch das einfach eine nette Erfahrung ist.
Mhm.
Weil wenn du jetzt irgendwo Vorband spielst und die Leute denken, das ist total cool, aber die eigentliche Erfahrung dort ist total kacke, dann also
ist aber
es ja nichts wert.
Das ist ja also wirklich, also so wie du es jetzt erklärst, ist wirklich der allergrößte Erfolg, weil ich meine, was bringt einem das denn alles, wenn man sich selber so krass, ich weiß nicht, woher das bei dir kam, ob das Druck ist, den du dir selber gemacht hast oder ob das, weiß ich nicht, so Versagensängste sind oder Ängste, dass irgendwas nicht klappt oder was.
Ja, so ein Cocktail.
So ein schön netter Cocktail, ja. Mhm. Das ist ja dann wirklich, das ist ja dann einfach, ja, kann man ja nichts genießen in dem Sinn.
Ja.
Und das ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht der gesündeste Nährboden, um das wachsen zu lassen noch mehr. Also da kann man ja nicht, ich weiß nicht, wie das, wobei manchmal ist es ja sogar so, dass es ja für so emotionale Lieder vielleicht auch ganz gut ist, ne? wenn man so seelisch ein bisschen angeknackt
voll, es
ist.
Kann auch ein großer Antrieb sein. Also ich habe so das Gefühl, manchmal ist das Team um mich herum auch ein bisschen irritiert, weil die das Gefühl haben, ich bin dann nicht so getrieben oder so. Aber bei mir ist jetzt einfach so, dass ich dann auch dann irgendwie klarer entscheide, manches, da bin ich dann so, ey, ich muss nicht alles machen. Dann so spontan könnte man auch auf so einem großen Festival spielen. Wäre aber furchtbar für unser Leben gewesen, weil wir einfach super müde waren und eigentlich Familie sehen wollten. Das ist mir viel lieber, dann nach Hause zu gehen, als das mitzunehmen, weil es ja so eine Möglichkeit ist.
Voll.
Und das ist irgendwie ganz schön, weil auch in dieser Musikwelt ist immer so dieses, ja, das ist so eine Möglichkeit. Und das habe ich auch immer gedacht. Und es war nie die Möglichkeit. Also in dem Moment, wo es diese Möglichkeit war, hat es sich anders angefühlt. Da ist es einfach passiert. Und so dieses Erzwungene ist meistens, also wenn, ja.
Ja, wenn man es irgendwie schafft, diesen Druck rauszunehmen, ne?
Ja, aber es ist leichter gesagt als getan. Ja. Und ich bin auch gerade in einer viel, also in so einer privilegierten Person, ich bin in einer privilegierten Person, hallo, in einer privilegierten Situation als Musiker.
Ja.
Das ist wirklich manchmal unbegreiflich. Ich kenne so viele Menschen, die Musik machen und so viel unterschiedliche Musik und so viel unterschiedliche Stadien, von Popstar zu Menschen, die auf der Straße spielen und Menschen, die klassische Musik machen, und es hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber es ist natürlich so vieles einfacher, wenn du halt nicht mehr so die großen Geldsorgen hast und irgendwie weißt, es kommt was raus und Menschen hören sich's an und irgendwie. Ja,
voll.
Das ist echt verrückt eigentlich.
Ja, das ist so, es gibt ja diesen Spruch so, Geld löst nicht alle Probleme, aber es kann schnell zu einem Problem werden. So, es ist natürlich so, wenn das geht natürlich nicht Hand in Hand, aber wenn das alles so ein bisschen sich einläuft und eingroovt, dann ist es einfach Freiheit. Freiheit für den Kopf, Freiheit irgendwie, einfach den Druck ein bisschen, das nimmt einfach den Druck, es ist einfach so. Also Geld ist einfach ein Thema.
Voll.
Aber trotzdem, das ist richtig schön, es freut mich sehr für dich, dass du das mehr genießen kannst jetzt langsam.
Genießt du das, was du machst?
Ja, alleine sowas. Ich finde es toll. Ich liebe es, mit Leuten zu reden. Ich liebe es, Leute kennenzulernen. Und ich liebe Deep Talk. Liebe ich.
Und hast du manchmal so Angst, dass es nicht mehr läuft, dass sich vielleicht das Medium verändert oder der Zeitgeist irgendwas und es auf jeden Fall irgendwie nicht mehr so funktioniert, dass du von leben kannst und du zu irgendwas zurückgehen musst, dass du irgendein anderes Leben führen musst?
Also bei uns ist es ja tatsächlich so recht in der Anfangsphase noch. Also wir machen es ja erst seit einem halben Jahr. Und wir machen es bisher nur dem nebenbei so. Mhm. Also wir haben alle okay. Jobs. Und aber tatsächlich ist es bei uns jetzt gerade so in dieser Phase, dass wir ab Oktober das alleine machen möchten, also selbstständig machen möchten.
Spannend.
Und klar, auf jeden Fall. Also ich kenne das ganz doll, so Ängste, dass man denkt, boah, was, wenn es nicht klappt? Und dann sitzt man da und weiß nicht, was man macht.
Das heißt, gerade bist du in dem Stadium, wo du so eigentlich alles auf eine Karte setzt?
Ja, gerade ist so die Phase auch, wo ich so, beziehungsweise ich neige dann auch immer eher zu so einem Sicherheitsdenken, dass ich mir denke so, lieber in so einem geregelten Job bleiben und irgendwie so, ja, dass du irgendwie ein sicheres Einkommen hast und so weiter. Aber ich glaube, und das, so kam ich da kam ich irgendwie so, weil sich das tatsächlich alles so in den letzten Wochen irgendwie so alles so ergibt und immer noch zum Teil ergeben muss, kam ich halt immer drauf, dass ich glaube, dass gerade so ein entscheidender Moment sein könnte, wo man sich einfach mal trauen muss und wo man mal vielleicht so dieses Sicherheitsdenken ablegen muss.
Ja. Hast du was studiert?
Ich habe studiert, ja.
Siehst du, da kannst du auch zu irgendwas zurückgehen.
Ja, genau. Das versuche ich mir nämlich immer zu denken, so dieses, hey, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Bei mir ist immer so, wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, ich will nicht, wir überziehen schon ein bisschen, aber auf jeden Fall, bei mir ist immer eher so, dass ich mir denke, ah fuck, was, wenn es nicht passiert? Und dann bleibe ich sehr so in diesem, ach fuck, was, wenn es nicht passiert? Und bin nur in dieser Situation.
In dieser Angst, so.
Genau, und bin nur in dieser Angst. Und dann, wenn man den Gedanken aber einfach mal zu Ende denkt, weißt du, so, was, wenn es nicht passiert? Ja, was ist denn dann? Dann ist ja nicht so schlimm, weil dann sucht man sich einfach wieder einen Job oder dann, keine Ahnung, also es passiert ja in der Regel nichts Schlimmes, so.
Ja.
Und ich bin auch in einer privilegierten Situation, dass ich, keine Ahnung, Eltern habe, die mich unterstützen, dass ich wieder nach Hause ziehen könnte, wenn irgendwas wäre, oder weißt du? So, deshalb, es ist alles nicht so schlimm, aber bei mir, ich neige auch dazu, in so einer Situation dann zu verharren, in diesem, ach fuck, was wenn? Und dann fühlt sich das sehr, sehr existenziell und sehr groß an. Und dann muss ich aber lernen, immer weiter zu denken, damit ich drauf komme, hey, es ist jetzt gar nicht so groß und es ist gar nicht so schlimm, wie du es gerade machst. Und genau, deshalb so, ja, ich kenne das sehr gut, aber dass wir natürlich in einem ganz anderen Stadium so da gerade noch sind, weil wir jetzt ja am Anfang auch sind.
Ja, voll spannend.
Und aber irgendwie auch will ich halt, keine Ahnung, es auch eher so probieren, anstatt halt irgendwas zu machen, worauf ich eigentlich jetzt nicht so Bock habe. Und ich habe auch eine ganz große Angst auch immer so, dass ich mir so denke, boah, fuck, ich habe ganz doll Angst vor dem Gedanken irgendwann, wenn ich älter bin, so was wäre gewesen, wenn. Ganz, also ich habe richtig doll auch Angst vor diesem Gedanken.
Ja.
Und ich will nicht mir denken, irgendwann so, boah, was, wenn du es halt einfach probiert hättest.
Kenne ich.
Weißt du?
Kenne ich gut, ja.
Und das vergesse ich aber auch manchmal, dass ich das ja auch nicht möchte. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man vielleicht auch mal mutig sein und sein Sicherheitsdenken ablegen und so einen Sprung wagen. Mhm. Und ich würde sagen, an dieser Stelle bin ich gerade so, dass ich mich trauen muss zu springen.
Ich glaube, das wird gut.
Ja? Mhm. Ja, ich glaube irgendwo auch. Ich habe auch so ein Bauchgefühl, dass ich auch glaube, das ist gut und richtig so. Aber trotzdem, ich bin manchmal leider, und das stört mich auch ein bisschen sehr mir, ich bin manchmal, pessimistische Gedanken kommen manchmal auf natürlichere Art zu mir. Mhm. Als gute, optimistisch, weißt du? Ich bin immer
ja,
eher so.
Ja, das habe ich aber auch.
Ja.
Ich komme aus Pforzheim. Das ist wirklich so, das ist so natürlich verankert. Oh, das wird nix. Wirklich.
Ja, voll.
Aber,
und das stört mich auch voll.
Aber manchmal ist es auch ganz gut, es hält sich am Boden. Und dadurch triffst du vielleicht auch ganz gute Entscheidungen. Ich meine, wir sind hier in einem guten Studio. So, diese Details sind ja wichtig.
Ja.
Das ist schon mal gut.
Ja, das ja, stimmt. Also, ja, eine gesunde Mischung wäre halt ja. gut, ne? Aus ein bisschen rational bleiben und nicht komplett Lulu sein.
Ja.
Aber eben auch sich halt Dinge zutrauen und nicht
der
alles
Lulu
so zerdenken.
Gut.
Der Lulu ist the Salulu. Sagt man das nicht auf TikTok?
So, ich schaue ganz wenig TikTok okay. tatsächlich.
Johanna, kennst du das? Bist du bei TikTok? Ja. Der Lulu ist the Salulu. Das sagt man so, ja.
Alles klar.
Genau, ich glaube, ein Mittelding einfach, ne? Mittelding und dann einfach mal schauen, was passiert und nicht so viel alles zerdenken. Das kann ich sehr gut. Aber hey, ne? Das ist halt ein Lernen. Das ist ein Lernen.
It's a learning.
It's a learning, gut. Und jetzt schon ein bisschen spät hier. Ich muss dir leider noch eine, nicht leider, aber es gibt hier noch eine Kategorie, ja. die ich hier einmal am Ende noch machen muss, ja? Will, darf, möchte.
Schießen Sie los.
Ich schieße los. Und zwar haben wir die sogenannte Staffellauf-Kategorie, bei der immer der Gast, mit dem wir vorher aufgenommen haben, sich eine Frage für den nächsten Gast überlegt und du überlegst dir eine Frage für den nächsten Gast, ja? In der letzten Folge habe ich mit der lieben Rola aufgenommen. Sie ist auch Sängerin. Sie haben wir in Berlin
besucht. Von Deluxe Music?
Weiß ich jetzt nicht.
War die schwanger?
Die war schwanger. Die ist schwanger.
Ja, die hat mich interviewt.
Ja,
stimmt. Die ist
stimmt.
nämlich auch Moderatorin von Deluxe
stimmt.
Music. Eine ganz liebe Frau.
Stimmt, das haben wir uns angeguckt sogar.
Ach, wie schön.
Ach, genau, stimmt. Haben Alter, die. Voll vergessen wieder. Ja, komplett. Dachte auch, ey, wie lustig. Was ein lustiger
die
Zufall.
Die hat eine krasse Ausstrahlung, finde ich.
Oh mein Gott. Ich hab sie gesehen. Wir haben sofort verliebt. Wirklich, ja. Das war so nice mit ihr. Die war
schön.
So ein unfassbar herzlicher und toller Mensch. Also Leute, falls ihr Folge noch nicht angehört habt, gerne anhören. Und es war auch richtig süß, weil die hat mir so, wir haben hauptsächlich so über Dating und hier Beziehungen gesprochen, weil die hat ja auch so eine süße Liebesgeschichte mit ihrem
okay.
sind sie verlobt? Sind sie verheiratet? Die sind verheiratet mit ihrem Mann. Das ist krass. Das sprengt, glaube ich, den Rahmen, wenn ich es jetzt erkläre, aber sehr süß. Ja, okay, auf jeden Fall möchte sie wissen, was wolltest du im Leben schon immer mal machen, aber du hast dich bisher nie getraut? Und warum hast du dich nicht getraut?
Vom Fünfer springen.
Ja? Hast du Höhenangst?
So ein bisschen.
Mhm.
Und irgendwie fuchst mich das, weil ich denke, eigentlich ist es ja so einfach und es ist auch nicht so gefährlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich bin, glaube ich, mal vom Dreier gesprungen.
Ich wollte gerade fragen, bist du mal vom Dreier gesprungen?
Aber mich fuchst es, dass es gibt so Sachen, die... Oder auch so manche Achterbahnen oder so. Das klingt so unnötig, aber das ist so eine große Angst.
Krass, okay.
Und ich glaube, dass es mir aber eigentlich so viel Spaß machen würde.
Fährst du auch gar nicht Achterbahn so, wenn du so, weiß nicht, Europapark, Wiesen?
Ich habe das mal gemacht als Kind. Das hat mich so ein bisschen verstört, ausgespuckt.
Ach so.
Aber irgendwie reizt mich das. Und ja, gibt so ein paar Sachen, wo ich, die ich mich nicht traue.
Mhm. Musst du aber mit der richtigen Person dann machen, vielleicht zusammenspringen
ja,
oder zusammen Achterbahn. Was ganz toll ist, ja. Bist du Wiesengänger, Oktoberfestgänger oder
nee,
so?
Nee.
Ah, okay. Ich liebe ja, kennst du Freefall, einfach Freefall Tower, wo du halt
oh,
so,
ja,
hast du mal gemacht?
Nee, das ist auch sowas.
So geil, mein Gott.
Ich nicht
du hast
trauen.
Das Gefühl, es kommt dir dein Magen gleich zum Mund raus, fühlt sich nice an.
Ja, vielleicht. Ich habe
ein laftes Gefühl hier.
Fände ich das sau lustig, aber ich habe eine riesen Angst davor.
Einfach, dass was passiert, oder?
Nee, eine irrationale Angst, wie eine Angst vor der Angst, die du halt natürlicherweise hast, wenn du sowas machst. Das ist ja auch das Lustige dabei, dass du ein bisschen
eine
Angst hast.
So eine positive Angst ist das ja, aber dann...
Ja, aber ich habe irgendwie Angst vor der
bei
Angst.
Bei dir ist es dann vielleicht eine... Ja, okay, verstehe. Ja, meinst du es realistisch, dass du mal springst? Vom Fünfer?
Vom Fünfer?
Ja. Ich finde, man ist so selten... Bist du regelmäßig in Schwimmbädern, wo Fünfer sind?
Selten.
Nee,
aber,
oder?
Boah, ich weiß nicht, wie realistisch das ist.
Okay.
Aber...
Angenommen, du wärst von einem Schwimmer.
Ich würde mich irgendwie... Ich glaube, wieder König fühlen, wenn ich das, traue. Ja.
Ja, kannst ja machen, vielleicht, wenn du mal irgendwo sein solltest, wo einer ist, dann fragst du jemanden, ob man mit dir runter. Darf man da zu zweit runterspringen? Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob
das gefährlich ist, oder?
Ja, weiß ich nicht. Okay, was wäre denn deine Frage? Fällt dir so spontan eine ein, beziehungsweise du musst? Es muss auch gar nicht tiefgründig sein, es kann auch total...
Was war dein schönster Moment in der Natur?
In der Natur, okay. Was war dein schönster Moment in der Natur?
Oh, ich weiß nicht, viele.
Waldbaden ist so ein Ding.
Waldbaden?
Mhm.
Weiß nicht.
Okay, aber fragen wir morgen.
Fragen Sie.
Cool. Gut. Das war's dann jetzt hier auch schon, Paul. Wir haben eben ein bisschen überzogen, I'm so sorry.
Das war schön, ja.
Ja, hat mich auch sehr gefreut, dass du da bist. Freut mich sehr, es gibt mir sehr viel, dass es dir so jetzt, weiß nicht, fand total schön, was du gesagt hast, dass du das jetzt so genießen kannst langsam. Das finde ich sehr schön, das freut mich für dich.
Schön.
Ja, cool. Dann viel Erfolg heute in Salzburg, ne?
Dankeschön.
Und
viel Erfolg mit dem Podcast.
Bis bald, gell?
Bis bald.
Tschüss.
Tschüssi.
So Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hört ganz fleißig Pauls Musik und falls ihr Bock habt, holt euch Tickets für seine Tour. Er ist Anfang 2025 in Deutschland unterwegs und ich glaube, ich werde in München auch am Start sein. Ich habe auf jeden Fall Bock, ihn auch mal live zu sehen, weil ich wirklich seine Musik unfassbar nice finde und jetzt auch nach dem Gespräch. Er ist wirklich so ein angenehmer, ruhiger, lieber Typ und deshalb ist es natürlich nochmal cooler, dann aufs Konzert zu gehen. Und hier geht es nächste Woche weiter mit der Sängerin, Comedian und Influencerin Alina Kani. Und ich bin bei Alina in ihre TikTok-DMs geslidet, weil sie mir bei TikTok immer angezeigt wird und ich sie sehr, sehr lustig und unterhaltsam finde. Und so schnell ging es, dann hat sie uns in München im Studio besucht und es wurde auch sehr, sehr deep. Alina und ich haben über unsere gemeinsame Voltigier-Vergangenheit gesprochen. Es geht um ihre Ex-Beziehungen und vor allem aber um ihren Vaterkomplex. Wie sie gemerkt hat, dass die Beziehung zu ihrem Vater Einfluss auf ihre Beziehungen mit Männern hat, wie sie damit umgegangen ist und an welchem Punkt Alina diesbezüglich jetzt ist, hört ihr nächste Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet, jeden Dienstag hier bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin könnt ihr uns auch sehr gerne bei Instagram folgen, @unterunsgesagt, bei TikTok natürlich auch, Podcast abonnieren, Podcast bewerten und bis dahin eine schöne Woche. Tschüss!